Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powercasts mit einem spannenden Thema, was viele Leute von euch im Training begegnet.
Ich bin Lutz.
Und ich bin Tommy. Heute haben wir ein Thema, das viele von euch interessieren dürfte. Die besten Übungen für einen knackigen und starken Po.
Genau, Tommy. Wir haben uns ja schon im Vorfeld darüber unterhalten, dass wir uns so auf 5 Übungen konzentrieren wollen. Und bevor wir aber zu den Übungen übergehen, lass uns erstmal verstehen, was die Aufgabe eigentlich eines Gesäßmuskels oder der Gesäßmuskeln sind. Tommy, kannst du uns mal sagen, welche Bewegungsrichtungen durch das Gesäß erfolgen und welche Muskeln hat überhaupt das Gesäß?
Also die Muskeln ist einmal der Gluteus Maximus, der große Po-Muskel, der Gluteus Medius, der mittlere Po-Muskel und der Gluteus Minimus, der kleine Po-Muskel. Und welche Bewegungen werden von dem Po, also von unserem Gesäß gesteuert? Die Gesäßmuskulatur oder die Gesäßmuskeln sind maßgeblich an der Bewegung der Hüfte beteiligt. Sie ermöglicht das Anheben des Beines, das heißt eine zur Seite weg, das heißt eine Abduktion, das Zurückführen bzw. Zusammenführen der Beine, das heißt eine Adduktion, das Strecken der Hüfte und das Drehen nach außen, sprich eine Außenrotation. Und diese sind natürlich, alle Bewegungen sind natürlich im Alltag sehr, sehr wichtig und für sportliche Bewegungen dann nochmal wichtiger.
Ja. Sehr gut. Ich würde noch ergänzen, dass natürlich für eine aufrechte Haltung beim Gehen natürlich wichtig ist. Jedes Mal, wenn wir aufstehen, er streckt die Hüfte, wie du schon gesagt hast. Also er ist der stärkste Strecker unseres Hüftgelenks. Und wenn man jetzt zum Beispiel Core-Training immer im Kopf hat, es ist natürlich auch sehr wichtig für den Rumpf, dass unseren Rumpf mit stabilisiert und quasi dann halt die Hüfte stabilisiert.
Und damit dann eben auch den unteren Rücken. Das heißt, solltest du öfter mal Rückenprobleme haben und du weißt noch nicht genau, woher es kommt, beziehungsweise du hast noch nie gefühlt was für dein Po gemacht, dann könnte es auch hilfreich sein, ein bisschen mehr Fokus auf den Po zu legen. Aber da kommen wir sicherlich noch drauf.
Genau. Und dadurch, dass natürlich das Gesäßmuskel die Bewegung der Hüfte beeinflusst, beeinflusst es automatisch auch die des Oberschenkels. Also vor allem die Oberschenkelstreckung. Und ja, da denke ich, brauchen wir auch nicht so tief reinzugehen, weil wir sind ja hier kein Biomechanik-Podcast, wobei wir ja immer auch diese Sachen ein bisschen anreißen, weil wir natürlich aufgrund der Biomechanik natürlich auch Vorteile haben, wenn wir jetzt gleich dann auch in die Übungen reingehen. Tommy, jetzt mal einfach mal so prinzipiell, so, wenn du jetzt einfach so die Frage gestellt bekommen würdest, was ist deine absolute Top-Übung fürs Gesäß?
Wenn ich nur eine einzige Übung für den Rest meines Lebens machen dürfte, dann wären es bei mir persönlich die Hip Thrust. Wie sieht's bei dir aus, Lutz?
Oh ja, das ist, war ich jetzt natürlich wieder nicht vorbereitet. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde wahrscheinlich eine Einbein-Variante Squats nutzen. Weil die Sache ist ja die, man hat nicht immer eine Langhantel oder eine Beinpresse zur Verfügung, um schwere Kniebeugen zu machen. Und der Vorteil ist einfach an einer einbeinigen Geschichte, die kann ich überall machen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich eine unilaterale, einbeinige Squat-Variante, kniedominante oder beziehungsweise hüftdominante Geschichte machen. Und da kommen wir dann auch gleich zu, was man da so alles tun kann. Aber das finde ich schon mal cool, weil alle ja immer diesen Hip Thrust auch so feiern und das auch mit Grund. Aber man kann dann im Deep Dive ein bisschen nochmal auch drauf eingehen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch Kniebeugen zu machen.
Genau.
Was ich jetzt nochmal sagen würde, was auch du ja schon eben gerade gesagt hast mit den Rückenproblemen. Wir erleben ja, es gab glaube ich mal so eine Diskussion mit dieser Gesäßamnesie. Ich weiß nicht, ob du das so mitverfolgt hast, aber es hieß so, dass ja, die Gesäßmuskeln werden zu wenig aktiviert. Dann gab es diese ganzen Miniband-Geschichten. Du siehst jetzt die ganzen Leute, die dann permanent mit Gummibändern rumhüpfen und was weiß ich nicht alles. aber halt eigentlich das eigentliche Training so ein bisschen vernachlässigt wurde. Wie ist das so bei deinen Kunden, die du übernommen hast? Hast du da auch so das Gefühl, dass die halt auf solche Sachen schwören oder das halt auch teilweise in ihren Trainingsplänen umgesetzt haben?
Also tatsächlich kenne ich viele, die eine Zeit lang auf den Hype mit aufgestiegen sind, weil sie sagen natürlich, absolut auch berechtigt, würde ich sagen, naja, man redet immer viel über Muskelaktivierung, man sollte seinen Muskel spüren und da bin ich auch bis zu einem gewissen Grad dabei. Und natürlich ist es so, wenn du auch mit so einem kleinen Gummiband 10 Minuten irgendwelche Außenrotationsbewegungen machst, dann wird dein Po brennen und dementsprechend gehst du dann davon aus, dass das jetzt wesentlich besser funktioniert. Dann bringe ich aber immer das Gegenbeispiel. Wenn ich mir jetzt eine 1 Liter Wasserflasche vor dem Körper halte, das heißt, ich mache eine Art Frontheben, hat noch nie jemand gesagt, dass ich davon eine extrem gute vordere Schulter bekomme. Das heißt, meine Schultern würden extrem wachsen, weil ich eine 1 Kilo Flasche den ganzen Tag vor mich hintrage. Das wiederum würde keiner machen. Und dementsprechend kenne ich viele. Aber die haben das Gott sei Dank abgestellt, weil ich eben auch gesagt habe, ist ja schön und gut, dass du hier 25 Minuten nicht aufwärmst für dein Po mit Minibändern, aber dann beim Training, beispielsweise bei einer Hip Thrust, gefühlt kein Gewicht bewältigen kannst. Und nach der Zeit haben sie es natürlich dann auch mal probiert und haben auch gemerkt, oh, siehe da, mit schwereren Gewichten kommt man dann doch besser voran als mit diesen kleinen Minibändern. Wie gesagt, wenn du dich damit ein bisschen warm machen möchtest, habe ich überhaupt nichts dagegen. Bin ich noch d'accord mit, aber das Training sollte eben darin bestehen, schweres Gewicht zu bewegen und eben auch progressiv damit arbeiten zu können. Und ein progressives Training besteht eben für mich nicht darin, heute 25 Minuten irgendwelche Außenrotationsbewegungen mit einem Band zu machen, nächste Woche dann 26 Minuten, sondern eher sollte das Gewicht gesteigert werden. Eine Möglichkeit. Wie siehst du das, Lutz?
Also ich muss sagen, dass ich das teilweise im Athletiktraining schon früher genutzt habe. Das hat aber eher den Hintergrund, wenn ich auf dem Feld mit Sportlern war, dann habe ich halt teilweise schlechte Bodenbedingungen oder habe auch keine Geräte vor Ort, dass ich jetzt groß die Gesäßmuskulatur involvieren konnte. Natürlich kann ich das mit Laufen und solchen Geschichten machen, aber mit Miniband habe ich halt einen kleinen Widerstand und kann dadurch natürlich Abduktionsbewegungen machen, ich kann Adduktionsbewegungen machen, ich kann Hüftstreckung damit machen. Also ich kann halt mit einem kleinen Tool schon ein bisschen auch die Hüfte kräftigen und halt dadurch so ein bisschen eine Vorstabilisierung haben. Du weißt ja auch nie immer, wo du die Leute dann abholst, gerade Profisportler, die machen ja nicht die ganze Zeit, die sind ja nicht 8 Stunden, 10 Stunden am Stück unterwegs, wo du weißt, die sind jetzt die ganze Zeit in Bewegung gewesen. Und dann ist es halt schon ein gutes Tool, auch zu integrieren. Aber ich würde es nicht nutzen, um ein knackiges Gesäß aufzubauen oder ein starkes Gesäß, sondern einfach eher so als Voraktivierung. Es macht ja auch teilweise Spaß, damit zu arbeiten. Man hat schon ein gutes Gefühl im Gesäß. Gerade wenn man so ein bisschen Abduktion macht, hat das ein sehr gutes Gefühl, weil ja so ein bisschen Platz in der Hüfte geschaffen wird, wenn jemand halt schon eh so ein bisschen steif da fühlt. Und dadurch haben die schon ihre Daseinsberechtigung. Worauf ich jetzt nochmal eingehen möchte, ist, warum wir gesagt haben, dass es auch wichtig ist, dieses Thema mal anzusprechen, weil viele rennen ja ins Fitnessstudio und wollen jetzt viel Fleisch da hinten haben, gerade die Frauen. Dass aber es eher wichtiger ist, das Gesäß generell zu stärken, weil du hast ja schon angesprochen, es kann halt zu Rückenproblemen führen. Aber es hat auch noch viel mehr Dinge, die halt auch zu Problemen führen kann. Hüftprobleme natürlich. Du kannst eine steife Hüfte dazu durchkriegen, weil du sie nicht richtig streckst, beziehungsweise du zu viel in der Beugung bist, dadurch natürlich nicht dich oft aufrichtest. Vielleicht kannst du dich gar nicht mehr richtig aufrichten, weil der Gesäßmuskel einfach die Hüfte nicht mehr richtig streckt. Die Hüftstabilität kann eingeschränkt sein. Das kann sein, dass du, wenn du gehst, im Laufmuster vielleicht auf der einen Seite abfällst oder es kann halt dann mehrere Komplikationen in Bewegungsmustern hervorrufen. Es kann zu Knieproblemen führen. Das ist vielen gar nicht bewusst. dass natürlich, wenn du deine Hüfte nicht richtig strecken kannst, dann ein anderes Gelenk mehr Kraft produzieren muss, beziehungsweise auch mehr Kraft abfedern muss und dementsprechend es natürlich dazu führen kann, dass manche Gelenke mehr leisten müssen. Und die Hüfte und Muskel im Zusammenspiel sind halt nun mal die Schaltzentrale zwischen Unterkörper und Oberkörper. Und wenn die nicht oder wenn der nicht stark ist, dann kann das zu Problemen führen. Was es auch noch oft sein kann oder ist halt generell halt eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit, gerade im Sport, im Leistungssport, im Spielsport. Die Hüfte ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wie ich eben gerade schon gesagt habe. Und ja, hast natürlich auch Instabilität im Alltag. Das sind so Sachen, die immer dann so ein bisschen vergessen werden. Und klar, der optische Faktor ist wichtig. Aber Tommy, wie siehst du das denn? Man sieht ja ganz oft jetzt mittlerweile, und ich finde es ja auch gut, dass Männer auch Hip Thrust machen. Sagst du, Männer brauchen auch ein schönes Gesäß?
Definitiv. Wie siehst du das?
Also ich muss sagen, dadurch, dass ich aus der Leichtathletik auch komme und da wirklich meines Erachtens mit als Schnellläufern wirklich die schönsten Gesäßmuskeln sind, meines Erachtens, gibt es da für mich gar keine zwei Meinungen. Männer müssen auch Gesäß trainieren.
Macht ja auch einfach was her, wenn du eine gute Jeans an hast und hast halt so einen knackigen Po da drin, was stark ist und nicht nur irgendwas, was da so ein bisschen runterhängt oder so gefühlt überhaupt nicht sichtbar ist. Ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Silberrücken. Also wenn du den von hinten siehst, denkst du, jo, alles klar, der ist sicher auch gut zur Fortpflanzung.
Ja. Super. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Top 5. Da würde ich erstmal bei deiner Nummer 1 anfangen. Das ist ja der Hip Thrust.
Genau.
Und dann sag doch mal bitte, warum diese Übung für dich so effektiv ist. Und
also natürlich bei den Hip Thrust, du hast natürlich die Möglichkeit, je nachdem wie die Maschine aufgebaut ist, also man kann sie ja verschiedene ausführen. Entweder es gibt die Multipresse.
Vielleicht sagst du erstmal, was überhaupt ein Hip Thrust ist, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was ein Hip Thrust ist.
Das stimmt. Also ein Hip Thrust ist, wir haben ein Gewicht auf unserer Hüfte liegen. Wir versuchen dann von der gedehntesten Position, das heißt, wir versuchen unser Gewicht langsam und gezielt und geführt nach unten zu führen, bis wir fast mit unserem Po den Boden berühren oder teilweise auch den Boden berühren und versuchen dann von dem untersten Punkt hinaus einmal die Hüfte komplett zu strecken, sodass, kann man glaube ich ganz gut bildlich beschreiben, sodass unser Oberschenkel zum Unterschenkel im circa einem 90-Grad-Winkel ist. Und wenn wir die Hüfte einmal komplett gestreckt haben, dementsprechend dann auch komplett den Po hoffentlich angespannt haben, dann wieder die Exzentrik, das heißt das nach unten führende, schön langsam durchzuführen und dann wieder die Hüfte zu strecken an der maximalen Position.
Ja, bei dem Hip Thrust, das ist eigentlich nichts anderes wie eine Hüftbrücke. Das heißt, du liegst auf dem Rücken, hast deine Füße aufgestellt unter deinen Knien und bringst dann die Hüfte einfach in Streckung. So, dadurch wird dein Gluteus angespannt. Beim Hip Thrust liegst du nicht mit dem Rücken auf dem Boden, sondern wenn du eine Maschine hast, liegst du mit deinen Schulterblättern auf einer Bank beziehungsweise in der Maschine erhöht. So, und das hat der Tommy ja gerade schon erklärt, hast du eine höhere Range of Motion, das heißt einen größeren Bewegungsradius. Kommst dadurch mehr in die gedehnte Position, als wenn du das auf dem Rücken am Boden liegend machst. Also das wäre dann eine sogenannte Glute Bridge. Und der nächste Step ist dann natürlich der Hip Thrust. Und der Hip Thrust hat aufgrund des größeren Bewegungsradius natürlich einen riesen Vorteil, weil wir wissen aus der Forschung, je mehr der Muskel in einer Bewegung gedehnt wird und dann wieder in die Kontraktion kommt, desto größer ist die Muskelhypertrophie. Und deswegen ist natürlich der Hip Thrust da ein bisschen mehr im Vorteil. Und Tommy, eine Frage zu der Übung. Wie machst du die? Hast du immer im Studio die Möglichkeit, auf eine Maschine zuzugreifen oder hast du auch noch andere Möglichkeiten?
Genau, also mittlerweile würde ich sagen, korrigiere mich, wie da so dein Eindruck ist, so die letzten 2 Jahre haben es, also ich würde tatsächlich sagen, in jedem Fitnessstudio, wo ich mittlerweile bin, gibt es eine Hip Thrust Maschine. Das heißt, das haben viele Studiobesitzer nicht kapiert, dass das eben extrem sinnvoll ist. Ob es jetzt mal optisch ist oder für die Gesundheit, ist mir ehrlich egal, warum sie es hingestellt haben. Hauptsache, sie haben es hingestellt. Möglichkeit 2 wäre, dass wir das mit einer Langhantel und mit einer Bank machen. Das heißt, wir stellen uns einfach die Bank auf, haben eine Langhantel vor uns liegen und versuchen dann, wie du es eben schon schön beschrieben hast, mit unseren Schultern, legen wir uns auf die Bank und versuchen dann wieder, wie gesagt, eine Hüftbeugung, eine Hüftstreckung durchzuführen. Dritte Variante, einige mögen es nämlich nicht, dieses Setup immer aufzubauen, ist noch die Möglichkeit einer Multipresse hier dran eine Hip Thrust durchzuführen. Kann auch ziemlich gut funktionieren, wobei hier finde ich persönlich, kommt es ein bisschen auf die Multipresse an, wie diese gebaut ist. Kann extrem gut funktionieren, kann nicht so gut funktionieren. Oder wie du eben schon gesagt hast, wenn gar nichts geht, wenn gar keine Bank vorhanden ist, dann ist es aber eher eine Glute Bridge. Bedeutet, wir brauchen einfach nur eine Langhantel und ein bisschen Gewicht, sodass wir dann kein richtiges Hip Thrust durchführen können. Dafür die Glute Bridge. Oder wenn es jetzt nur Kurzhanteln sind oder eigenes Körpergewicht, je nachdem natürlich wie dein Leistungsniveau ist, dann könnten wir auch unilaterale, sprich einbeinige Hip Thrusts oder auch Glute Bridges durchführen.
Ja, top. Da hast du ja genügend Beispiele gegeben. Ich habe ja schon gesagt, dass bei mir ist wahrscheinlich eher die Squat-Variante ist. Und wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin, dann ist es definitiv die Kniebeuge. Ob das dann in der Beinpresse stattfindet oder ob du dann wirklich eine Langhantel-Kniebeuge machst, das ist natürlich immer individuell zu sehen. Ich persönlich nutze die Kniebeuge und weil ich da natürlich mich auch sehr gut belasten kann, das kann man beim Hip Thrust auch, aber aufgrund, und das ist nur mal ein Beispiel bei mir, ich habe wahrscheinlich beim Hip Thrust habe ich nicht gemessen, aber da habe ich glaube ich eine Bewegungsradius so von roundabout 25 bis 30 Zentimeter, während ich bei einer Kniebeuge einen Bewegungsradius von fast 70 Zentimetern habe. Das heißt, mein Gesäß muss viel länger und über eine größere Strecke Arbeit bringen. Natürlich, ja.
Ganz kurz, wie stehst du zu Kniebeugen in der Multipresse? Machst du das, feierst du das oder sagst du, nee, das ist nichts für mich?
Also, jetzt kommen wir zu dem Teil mit der Biomechanik. Eine Kniebeuge frei, da habe ich nicht immer gewährleistet, dass ich jeden Muskel immer wieder gleich treffe, weil ich natürlich viele Stabilitätsgeschichten zu bewältigen habe. Wo ist mein Oberkörper? Wie aufrecht ist mein Oberkörper? Wie ist heute meine Hüftbeweglichkeit? Und so weiter und so weiter. Bei einer Multipresse, je nachdem, wo ich meine Füße platziere, ist immer gerade, weil der Bewegungsradius des Langhantelpfades ist immer hoch, runter, hoch, runter. Deswegen ist diese Geschichte mit der Multipresse einfach überragend, wenn du sagst, ich will nur diesen Muskel aufbauen oder nur diese Bewegung trainieren. Deswegen ist ja auch ein Hack-Squat, was den Quadrizeps angeht, viel besser als jetzt eine Kniebeuge, wenn du jetzt keine wie ein Chinese oder ein Bulgare sehr aufrechte Kniebeuge hast. Oder
weil zum Beispiel Beine bei mir, hast in der Regel.
Ja, weil bei mir zum Beispiel die Frontkniebeuge, auch wenn das Gewicht vorne ist, sieht vom Bewegungsablauf her fast kaum anders aus als die Kniebeuge im Nacken.
Krass.
Unterschied kommt nur dann, wenn ich wirklich Lowbar beuge. Dann sieht man einen Unterschied, weil ich dann einfach noch mehr in Vorlage bin. Ich kann super in der Hackenschmidt-Maschine Kniebeugen machen und da treffe ich natürlich viel mehr meinen Quadrizeps, aber auch natürlich das Gesäß. Und deswegen Multipresse ist definitiv ein absoluter Gamechanger, wenn du in dieser Kraftlinie etwas treffen möchtest. Vorausgesetzt, du hast natürlich die Beweglichkeit dafür. Und um das Gesäß maximal zu trainieren, musst du eigentlich nur die Füße weiter nach vorne bringen.
Und dich dann auch ein bisschen nach vorne legen.
Und ein bisschen nach vorne legen, genau. Deswegen, für mich die absolute Nummer 1 sind Kniebeugen, bevor du dann den Hip Thrust reinnimmst. Und da gibt es auch ja schon Arbeiten dazu. Da hat Brad Schönfeld, der absolute, ich nenne ihn immer, seid mir nicht böse da draußen, das ist der absolute Arschtrainer. Nicht, weil er ein Arsch ist, sondern weil er sich auf die Fahnenstange geschrieben hat. Deswegen heißt er auch, wenn ihr ihn sucht, der Glute Guy. Das ist Brett Contreras. Der hat halt ganz viel Geld investiert in die Forschung des Gesäßmuskels zu, wie der trainiert wird und wie man ihn hypertrophieren kann. Und dementsprechend hat er ein ganzes Fitnessstudio danach nach Klug Lab quasi aufgebaut und hat dort Arbeiten natürlich verfolgt. Wie kriege ich ein starkes Gesäß und vor allem ein schönes Gesäß? Da ist in der 12-Wochen-Arbeit rausgekommen, dass bei den Kniebeugen du nicht nur dein Kniebeuge-Maximum verbessert hast, sondern du hast dein Hip-Thrust-Maximum verbessert. Natürlich nicht so gut wie beim Hip-Thrust selber, weil das ist eine Spezifik
in dem jeweiligen Bewegungsmuster.
Der Gesäßmuskel war größer geworden, ist auch beim Hip-Thrust größer geworden, aber bei Kniebeugen mehr. Und dein Quadrizeps ist noch größer geworden. Und jetzt nur zum Verständnis, das Ganze lief 12 Wochen. Und die Leute haben, also die Gruppen haben nur eine Gruppe nur Hip-Thrust gemacht und die andere Gruppe nur Kniebeugen gemacht. Keine Zusatzübung, das heißt halt nicht, die Hip-Thrust-Gruppe hat auch gebeugt und die Kniebeugetruppe hat auch Hip-Thrust gemacht, sondern wirklich nur das eine gemacht, damit die Ergebnisse auch wirklich sehr vergleichbar sind.
Jetzt würde ich gerne mal deine Meinung dazu wissen. Also wirklich, das ist nur meine Meinung oder deine Meinung. Wenn du das jetzt aber ganz allgemein sehen müsstest, denn ich glaube, wir sind uns beide einig, eine Kniebeuge, es kommt eben ganz drauf an, wie du auch gebaut bist, anatomisch, wie du eben beugst. Würdest du trotzdem ganz verallgemeinert sagen, dass die Backsquat, also eine Kniebeuge, wahrscheinlich die bessere Variante für jeden ist oder dann schon eher der Hip Thrust, weil wir eben wissen, da kann man jetzt nicht so viel verändern?
Puh, das ist eine gute Frage, weil ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch selber bei mir beim Hip Thrust gemerkt. Beim Hip Thrust konnte ich extrem viel kompensieren. Also wenn, das habe ich halt oft dann auch gesehen, weil ich halt gedacht habe, komm, du kannst gut Kreuzheben, du kannst gut Kniebeuge, also will ich mir jetzt nicht hier die Blöße geben mit Hip Thrust, wenig Gewicht. Und dann habe ich aber festgestellt, dass bei mir der limitierende Faktor ganz schnell die Hamstrings waren und ich überhaupt gar nicht richtig mein Gesäß benutzt habe, weil ich halt sehr viel da auch mit Schwung gearbeitet habe. Ich denke, du hast halt bei einer Kniebeuge, wenn du die über die ganzen Bewegungsradius machst, gar keine Chance, den Muskel halt außen vor zu lassen, weil du nämlich noch den Faktor der Beinstreckung dabei hast. Den hast du beim Hip Thrust nicht. Was beim Hip Thrust aber hinzukommt, ist, jetzt müsst ihr alle ganz kurz euch vorstellen, bei einer Kniebeuge stehe ich ja aufrecht und gehe dann runter und dann habe ich verschiedene Lastarme, Kraft, eine Kraftlinie ist immer gleich, die ist da, wo die Langhantel halt hoch und runter geht. Aber die Last liegt auf meinem Rücken, die liegt nicht auf meinem Gesäß. Und von der Langhantel bewegt sich mein Gesäß weg von der Langhantel. Das heißt, je weiter das Gesäß von der Langhantel weg ist, desto mehr muss mein Gesäß arbeiten. Aber beim Hip Thrust, da liegt das Gewicht direkt auf meiner Hüfte. Das heißt, da muss das Gesäß definitiv arbeiten, weil das Gewicht sonst überhaupt nicht bewegt wird. Aber der Körper sucht natürlich immer, wenn er nicht stark genug ist, nach Kompensationsmustern und versucht, sich zu behelfen. Und deswegen hat man in einer anderen Arbeit auch festgestellt, dass beim Hip Thrust die Aktivierung der Gesäßmuskeln größer ist als bei der Kniebeuge. Ja? Aber wie es in einer anderen Arbeit ja schon rausgekommen ist, ist das Muskelwachstum natürlich größer. Aber ich bin bei dir. Ich würde beide Sachen definitiv trainieren, weil wir natürlich von beiden profitieren wollen. Ne? Also man nennt das den Kraftvektor. Der eine ist halt vertikal, der andere ist horizontal. Ne? Und ja, ist auch sehr viel Deep Dive. Am Ende geht es euch da draußen eher darum, was sind die besten Übungen und ihr macht dann nichts falsch, wenn ihr für euch festgelegt habt, dass der Hip Thrust für euch die absolute Top-Übung ist oder halt die Kniebeuge, weil beides seine Vorteile hat.
Genau, ich habe nur mal so explizit nachgefragt, weil natürlich die Diskussion besteht nicht nur zwischen dir und mir oder die Meinungen, sondern eben zwischen ganz vielen. Und das ist natürlich auch immer ein Argument, gerade bei Frauen, sie wollen halt maximal, in Anführungszeichen, ist ja immer die Frage, ob das überhaupt maximal möglich ist, wenn du nicht auch ein bisschen die Beine, sprich den Quadrizeps mitnimmst. Bei einer Kniebeuge wird eben immer nochmal der Quadrizeps, sprich der vordere Oberschenkel dabei sein. Wobei hingegen würde ich sagen, der Hip Thrust kannst du schon besser den vorderen Oberschenkel eben rausnehmen. Und deswegen sagen eben viele, sie wollen die Squats nicht mehr machen, weil sie eben keine dicken Oberschenkel haben wollen.
Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Was ich noch sagen würde, ist halt natürlich, was ja auch oft immer nicht verstanden wird, ist halt natürlich, was für ein Setting hast du. Wenn du halt eine Beinpresse ist fast in jedem Fitnessstudio. Ich persönlich bin kein großer Fan von dem Hip Thrust mit Langhantel, weil ich habe einfach unfassbar, erstmal muss ich viel Gewicht benutzen und was dann noch hinzugekommen ist, ich habe dann immer blaue Flecken gekriegt.
Ja.
Und das war einfach unfassbar unangenehm. Ich habe halt kaum Pufferzone da, weil ich halt einfach wenig Körperfett habe. Ja. Nicht jetzt für übel nehmen, aber Frauen sind da einfach ein bisschen, die haben da einfach mehr Pufferzone. Und selbst wenn ich mit diesem Pussypad gearbeitet habe, teilweise muss ich halt zwei so Erics-Pads nehmen, damit ich da wirklich keinen Stress kriege. Und das ist mir einfach dann auch zu viel aufbauen und tralala. Da benutze ich lieber dann andere Geschichten. Und da gibt es ja auch noch andere Übungen. Und ja, da würde mich dann einfach mal von dir interessieren, was deine zweite Top-Übung ist.
Okay, also soll ich nur die zweite nennen oder direkt meinen Platz 2 bis 4 auch schon in der Reihenfolge?
Das kannst du gerne machen.
Okay, also Platz 2 ist für mich eine Beinpresse, optimalerweise sogar noch unilateral, sprich mit einem Bein. Wichtig ist eben hierbei, dass wir die Füße ganz weit oben platzieren. Natürlich ganz weit oben ist auch immer oder kommt auf den Kunden, auf die Kundin an, weil ja, je nachdem, ansonsten funktioniert die Biomechanik einfach nicht. Aber die Füße sollten eben weiter oben platziert sein, damit wir möglichst den vorderen Oberschenkel mit rausnehmen. Und einbeinig einfach, weil wir dann nochmal besser in die Dehnung kommen. Und wie du vorneweg schon gesagt hast, die gedehnte Position wird eben uns nochmal besser tun für die Hypertrophie. Platz 3. Sind die Kickbacks optimalerweise oder nicht nur optimalerweise, sondern ich würde sagen, nur wenn du an einem Tower arbeiten kannst, denn ich persönlich habe bis heute noch keine gute Maschine für eine Kickbacks gefunden. Das heißt, das sollte am Tower sein und hier ist meine persönliche Meinung auch noch auf eine Erhöhung. Beispielsweise legst du einfach eine große Gewichtsscheibe unter oder eben zwei. Platz 4 sind dann für mich die RDLs, also der Romanian Deadlifts. Hier ist es mir eigentlich egal, ob es eine Kurzhandel oder eine Langhandel ist. Das ist einfach so ein bisschen Präferenzsache. Und Platz 5 sind für mich entweder die Bulgarian Split Squats mit Kurzhandeln oder an der Multipresse. Wichtig ist eben aber auch hierbei zu sagen, wir machen einen größeren Ausfallschritt nach vorne und wir legen uns so ungefähr im 30-Grad-Winkel, also auf jeden Fall nach vorne gelegt, sodass wir hier auch wieder mehr Gluteus treffen und nicht so viel den Oberschenkel mitnehmen. Wie sieht es da bei dir aus, Lutz?
Ja, das war jetzt viel Input, deshalb...
Lass uns nochmal ganz kurz reingehen. Mhm. Für dich war die zweite Variante oder zweite Top-Übung ist die Beinpresse.
Die Beinpresse.
Unilateral.
Genau, richtig. Unilateral und die Füße weiter oben platziert, sodass wir möglichst den vorderen Oberschenkel rausnehmen, um nochmal mehr Dehnung eben auf die hintere Kette bekommen. Gut. Dann Platz 3.
Ja, lass uns ganz kurz darüber sprechen. Wo platzierst du den Fuß? Mehr mittig, mehr außen? Vielleicht ist das noch interessant.
Wahrscheinlich eher ein bisschen weiter außen. Außer bei speziellen Maschinen. Beispielsweise im McFit fällt mir da so diese duale Beinpresse ein. Da würde ich es eher ein bisschen weiter innen platzieren. Aber ansonsten für die meisten Maschinen würde ich schon sagen, würde ich die Füße etwas weiter außen platzieren.
Okay, darf ich fragen, weswegen du sie nach außen platzierst?
Weil ich persönlich und das auch so wahrgenommen habe, dass du einfach dadurch besser in die Außenrotation, also in die Abduktion auch noch rauskommst und das ist eben dann auch eine Aktivierung, wie wir wieder bei den Funktionen der Hüftbewegung sind.
Okay. Bin ich teils bei dir. Ich würde persönlich gesagt ihn lieber mittig machen, weil wenn es wirklich um den Gesäßmuskel geht, dann würde ich die Abduktion da ein bisschen außen vor lassen und würde mich eher darauf konzentrieren, wirklich nur das Bein maximal zu strecken. Aber das sind ja Nuancen. Ich fahre damit immer sehr gut, indem ich halt hüftbreit bleibe und die Abduktion lasse ich eigentlich da im Endeffekt raus. Wenn ich halt weiß, dass derjenige Probleme hätte in der Beweglichkeit, dann würde ich vielleicht den Stand verändern. Aber ansonsten würde ich so mittig wie möglich arbeiten, weil ich da halt wirklich den größten Benefit für den Gluteus Maximus sehe. Und den, wie gesagt, die anderen, den Minimus und den Medialis, den würde ich da jetzt nicht so hervorheben. Aber ja.
Dann sprechen wir tatsächlich die gleiche Sprache. Also für mich ist auch hüftbreit. Also ich will jetzt nicht, dass du die Füße einmal komplett, sag ich mal, bis zu den Außen der Beinpräsie, weil für so eine Hüftbreit ist für mich auch immer der Way to go.
Genau, weil ich behaupte, du musst dann nämlich mehr stabilisieren, wenn du, es gibt natürlich Maschinen, im McFit haben sie eine Maschine, da kannst du alternierend Beinpresse machen, das heißt, die bewegen sich unabhängig voneinander, rechts und links. Da hast du schon sehr viel Stabilität in der Bewegung, wenn du aber jetzt an einer großen Beinpresse bist, ich habe gestern das mal ausprobiert, das ist gar nicht so einfach. Alleine der Schlitten, wenn der durchbrechen würde, würde dir der auf das andere Bein knallen. Deswegen, da müsstest du dann dich sehr seitlich setzen in der Beinpresse, damit du das Bein dann rausstellen kannst. Und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Und deswegen, so eine Variante persönlich würde ich nur, wenn die Beinpresse das auch hergibt, dann auch machen. Aber wie gesagt, ist dann auch individuell. Aber würde ich einfach mal ausprobieren. Probiert es mal aus, was für euch besser funktioniert. Fakt ist natürlich, wenn das Bein abgespreizt wird, das heißt, ihr weiter rausgeht als hüftbreit, dann seid ihr in der Abduktion und natürlich arbeitet dann das Gesäß noch ein bisschen mehr. Und deswegen seht ihr das auch immer oder hört ihr bei der Kniebeuge immer, macht die Knie raus. Das hat aber eigentlich überhaupt gar keine Bewandtnis, weil es gibt Leute, die können mit beiden zusammen Kniebeugen, die haben aber halt eine unfassbar bewegliche Hüfte. Da geht es hauptsächlich darum, dass du Platz in der Hüfte halt schaffst und dann halt dementsprechend deinen Stand anpackst. Ja, ich denke, dass die Beinpresse haben wir durch. Was war deine dritte Übung?
Dritte Übung waren meine Kickbacks. Wie gesagt, ich würde mich hier auf eine Erhöhung stellen, auf eine 1 oder 2 Gewichtsplatten.
Ja, und Kickbacks am Kabelzug, ja?
Genau, am Kabelzug und du hast so einen Fußkaff um dein Fußgelenk.
Eine Fessel.
Eine Fessel, genau, für den Fuß. Also entweder das Fitnessstudio hat das oder die gibt es eben auch ganz günstig auf Amazon. Und du befestigst dann den Karabiner des Towers, befestigst du dann an dein Fußgelenk. Und auch wenn es heißt, es ist ein Kickback, würde ich eher rein von der Bewegung sagen, es ist eher ein Kick-Swing. Also es ist so eine Schwingbewegung. Wichtig ist eben hierbei, die Hüfte muss gestreckt werden. Und noch eine Sache, vor allem an die Frauen, was man immer wieder sieht, viele Frauen versuchen, den Fuß, jetzt mal übertrieben gesagt, über den Kopf nach oben zu schlagen. Das bringt dir nicht mehr Wachstum für den Po. Wenn die Hüfte gestreckt ist, dann ist sie gestreckt. Und wenn die Hüfte einmal gestreckt ist, dann haben wir den Gluteus, sprich den Po, aktiviert. Bedeutet, hier ist es nicht umso wichtiger, immer höher zu kommen, sondern die Hüfte wirklich zu strecken. Und wenn sie einmal gestreckt ist, dann ist auch der Po einmal perfekt aktiviert oder getroffen vielmehr.
Ja.
Dann nochmal hier dazu zu sagen, eine kleine Außenrotation, das heißt eine kleine Abduktion in der Swing-Bewegung nach hinten, wird dir eben auch nochmal den Medius und den, korrigier mich, und den Maximus eben auch nochmal besser treffen lassen. Das heißt, eine kleine Außenrotation, um den kompletten Po zu treffen, wird dir auf jeden Fall einen kleinen Vorteil mitbringen.
Ja, also nur zum Verständnis für euch da draußen. Wir können könnt ihr, wenn ihr auch zuhört, einfach mal machen. Falls ihr im Auto sitzt, solltet ihr das bitte nicht machen und fahrt. Aber wenn ihr zum Beispiel sitzt oder steht, ihr könnt ja den Fuß nach außen drehen und ihr könnt den Fuß nach innen drehen. Nach innen ist meistens ein bisschen weniger als nach außen. Das bedeutet im Endeffekt, unser Oberschenkelknochen dreht sich in der Innenrotation und in der Außenrotation. Und bei dem Swing, was der Tommy gerade erklärt hat, könnt ihr beides quasi benutzen. Ihr könnt den Fuß gerade lassen, dann werdet ihr mehr den Gluteus Maximus treffen. Den werdet ihr aber immer treffen, egal ob ihr den Fuß nach innen dreht oder nach außen dreht. Aber ihr werdet halt, wenn ihr nach innen dreht, noch ein bisschen mehr in der Innenrotation die Muskeln dann trainieren. Und ihr werdet, wenn ihr den Fuß nach außen dreht, den Muskel mehr an der Außenrotation zu trainieren. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn ihr ein starkes Gesäß haben wollt, dass ihr euch nicht nur auf eine Variante konzentriert. Ja, könnt ihr machen. Dann werdet ihr auf jeden Fall alle Muskeln treffen. Aber ich würde immer mal die Varianten wechseln. Und das ist alleine schon eine Variante, wenn ihr die Kickbacks erst nur gerade macht und dann nach innen mit Innenrotation, sagen wir vielleicht mal 4 Wochen macht ihr es nur gerade, 4 Wochen macht ihr es mit Innenrotation und 4 Wochen macht ihr es mit Außenrotation. Euer Gesäß wird wachsen, aber ihr werdet auch in den verschiedenen Gelenkstellungen stärker. Und darum geht es ja, wenn wir von knackig und stark sprechen. Also nicht nur auf eine Variante konzentrieren. Und es ist ja oft so, ich mache mir immer oft noch Gedanken darüber, was du vorher gesagt hast. Du hast definitiv recht, den Hip Thrust, das habe ich so ein bisschen unterschätzt. Der Hip Thrust hat einen riesen Vorteil, er ist einfach zu erlernen, weil es ja wirklich nur diese Scharnierbewegung ist. Während eine Kniebeuge schon komplexer ist, weil um meinen zweiten Favorit mal mit reinzunehmen, das wäre ja der Hip Thrust. Bei mir ist es aber wirklich der einbeinige Hip Thrust. Hat halt den Vorteil, du brauchst dann nicht so viel ein Setting aufzubauen. Du hast alleine schon durch dein Eigengewicht eine gute Belastung und kannst dann halt durch eine Sandbag oder durch, ja, von mir aus eine Gewichtsscheibe oder eine Kurzhantel da relativ schnell noch ein bisschen mehr Last drauf bringen. Und dann gibt es auch noch verschiedene Techniken, wie du relativ schnell auch den Muskel dort ausbelastest. Und ich würde das jetzt gerne überspringen und dann halt auf die dritte Übung kommen, weil du ja auch deine dritte Übung schon gemacht hast. Das wäre bei mir dann definitiv das rumänische Kreuzheben. Hm? Wobei ich aber eher sogar sagen würde, er ist bekannt als American Deadlift. Da geht es dann wirklich nur so weit, dass du teilweise nur bis zum Knie gehst. Also wirklich nur bis deine Hüfte maximal in Beugung ist. Mhm. Und dann kümmerst du dich nur noch um die Streckung, weil es geht uns ja hier nicht um die Hamstrings, die beim ADL natürlich mehr im Fokus stehen. Es geht uns ja hauptsächlich ums Gesäß. Das heißt, du hast einfach nicht so einen langen Langhandelweg. Und da hat der Brad Contreras das halt so ein bisschen ausprobiert. Und du brauchst, klar, du kannst auch ein ADL machen, aber da liegt halt der Fokus dann mehr auf den Hamstrings. Wenn es wirklich nur ums Gesäß geht, würde ich diesen American Deadlift wahrscheinlich bevorzugen. Aber das, ja, da scheiden sich dann die Geister. Ich würde, ich persönlich mache halt ADLs, aber das liegt daran, dass ich jetzt nicht so gezielt jetzt drauf achte, dass ich jetzt nur rein glutspezifisches Training mache.
Genau, das sagst du nämlich gerade richtig. Also wenn du natürlich allgemein Unterkörper stärken willst, dann müsste man die Folge nochmal ganz anders aufbauen. Genau. Wenn wir jetzt aber sagen, wirklich hier, wir gehen auf den Po, dann sind das eben unsere Favoriten. Also wie gesagt, du kannst beim Unterkörper nochmal einen relativ großen Unterschied machen, ob jetzt Unterkörper richtig stark und knackig werden soll oder eben jetzt der Po.
Ja. Ja. Und das ist halt auch, und das ist uns wichtig, wir sind jetzt bei unseren Top 3. Es reicht nicht aus, nur eine von diesen 3 Übungen zu machen. Weil du wirst zwar einen schönen Po kriegen, aber wenn du ihn wirklich maximal ausreizen willst und wirklich auch stark werden willst in verschiedenen Gelenkwinkeln, dann musst du verschiedene Übungen integrieren. Und die Kickbacks haben zum Beispiel den Vorteil, dass die Bewegung nach hinten geht, während die Kniebeuge hoch und runter geht. Und der Hip Thrust das natürlich auch, nur wenn du überlegst, dass du ja liegst im Endeffekt, ist die Bewegung ja nach vorne mit der Hüfte, rein theoretisch, wenn du es im Stand machen würdest. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch noch drüber reden, dass so, ich weiß nicht, ich mache die Übung, weiß nicht, ob du die so auf dem Schirm hast, es gibt sogenannte Pull-Throughs, das heißt, du hast einen Kabelzug, hast ein Seil und dieses Seil ist zwischen deinen Beinen. Ja. Du gehst mit der Hüfte in die Scharnierbewegung, lässt dich von dem Seil quasi mit nach hinten wegziehen und gehst dann gegen den Widerstand, bringst du die Hüfte wieder nach vorne. Dann hast du rein theoretisch auch diesen horizontalen horizontale Muster. Da könnte man dann auch über den Swing zum Beispiel sprechen, der auch wahrscheinlich sehr gut ist für das Gesäß. Aber wir haben beide festgestellt, der ist bei uns nicht unter den Top 5. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal über deine Nummer 4 sprechen.
Meine Nummer 4, nee, warte mal, 1, 2, 3, doch, meine Nummer 4 wäre, wie gesagt, die ADLs, die das rumänische Kreuzchen, wie du schon gesagt hast, oder den American Lift, kann man jetzt, wie gesagt, kann man sich drüber streiten. Das wäre meine Nummer 4, weil du eben den Po, also beziehungsweise die hintere Kette eben schon sehr, sehr gut auf Dehnung bekommen kannst und dann eben trotzdem maximale Kontraktion dann in der Streckung hervorrufen. Das finde ich eben extrem gut. Gleichzeitig können wir uns auch bei einem ADL auch als Frau wirklich sehr gut steigern. Das heißt, viel mechanische Last, viel Gewicht bewegen, was nochmal hier der Vorteil ist. Und wie gesagt, einige kommen besser mit einer Kurzhantel zurecht, einige wiederum mit der Langhantel. Finde ich eben auch hier ziemlich gut, dass wir die Variation haben. Es muss nicht nur die Langhantel sein oder nicht nur die Kurzhantel. Also das wäre meine Platz 4. Wie sieht es da bei dir aus?
Also ich würde definitiv auf Platz 4 deine Nummer 3 nehmen, die Kickbacks. Weil natürlich die ganzen Bewegungen, die du mit der Hüfte halt machen kannst. Beim Kickback hast du den Vorteil, dass du zwei Varianten wählen kannst. Du kannst rein theoretisch aus der Hüftbeugung arbeiten in die Hüftstreckung, indem du beziehungsweise du kannst das Bein beugen und du kannst das Bein dann strecken. Da hast du eine Variationsmöglichkeit. Du kannst aber rein theoretisch bei den Kickbacks auch das Bein gestreckt lassen und nur in die Hüftstreckung gehen. Das heißt, du hast da auch wieder sehr viele Variationsmöglichkeiten. Vor allem hast du auch noch die Variationsmöglichkeiten, wenn du mal einen Kabelturm hast. Das ist ja eine Rarität mittlerweile in vielen Fitnessstudios. Dann kannst du dann auch gleich noch Adduktion trainieren, die zwar nicht jetzt für den Gesäßmuskel wichtig ist, aber natürlich, wenn man eine Abduktion trainiert, die ist wiederum für den Gesäßmuskel wichtig, hat eine Adduktion, weil es sozusagen der Gegenspieler ist, auch eine entspannende Wirkung, weil nämlich das Gesäß dort seitlich in Dehnung kommt. Dementsprechend hast du da auch eine Möglichkeit, den Gegenspieler zu trainieren. Und wenn du schon am Kabelzug bist, hast du da einfach und diese Fesseln an hast, einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du kannst Hüftbeugertraining machen, was jetzt auch wirklich nichts wieder mit dem Gesäß zu tun hast, aber natürlich für die ganze Bewegungsapparat der Hüfte natürlich zu tun hat. Und du weißt ja, wie ich ticke, da bist du ja ähnlich. Mir geht es ja eigentlich prinzipiell nicht nur um Muskeln zu trainieren. Mir geht es ja immer darum, ein effizientes Training zu machen nach Bewegungsmustern, damit wir in Bewegungsmustern einfach stärker werden. Und deswegen sehe ich halt für mich auf Nummer 1 natürlich die Kniebeuge, weil ich da einfach mehr mit involviere, als wenn ich jetzt nur den Hip Thrust mache. Wenn es aber wirklich, und dann bin ich auch irgendwie bei dir, wenn es wirklich nur um das Gesäß geht und wirklich nichts anderes da, der mittrainiert werden muss, dann ja, reden wir von nichts anderem wie dem Hip Thrust. Ne? Aber das ist auch nochmal mir wichtig, das sind unsere Top 5 Übungen. Es gibt nicht da draußen die beste Übung. Das muss immer mit deinem Ziel sich quasi vereinbaren.
Und würde auch mal interessieren, was sind denn so deine Top 5 Übungen? Das kannst du ja auch gerne mal reinschreiben. Es würde uns mal interessieren in die Kommentare.
Genau, also der Tommy meint, dass ihr einfach mal eure 5 Übungen reinschreibt und zur Not könnt ihr sie auch uns gerne mal schreiben. Ja, ich denke, wir haben jetzt schon 8 Übungen, wobei manche sind identisch, aber aufgrund der Variationen haben wir sogar schon mehr Übungen. Es ist immer wieder schwierig, da sich festzulegen, aber mich würde jetzt noch deine Top 5 interessieren.
Also Nummer 5 wären bei mir die Bulgarian Split Squats, unilateral. Okay. Und hier muss ich sagen, kommt es ein bisschen drauf an, wer vor mir sitzt oder vor mir steht, entweder mit Kurzhanteln oder eben an der Multipresse. Wichtig ist eben, also kurz zur Erklärung, was ist der Bulgarian Split Squat? Das kann man sagen, das ist ein erhöhter Ausfallschritt, finde ich jetzt eine ganz gute Beschreibung. Das bedeutet, wir haben einen Fuß, haben wir wahrscheinlich auf einer Bank oder auf jeden Fall auf einer Erhöhung liegen. Das heißt, es ist eine unilaterale Übung und dann versuchen wir eben mit uns also einen großen Ausfallschritt zu machen, damit wir mehr den Po treffen. Den Oberkörper legen wir leicht nach vorne, um nochmal mehr den Po zu treffen und dann versuchen wir einfach schön tief mit unserem Knie optimalerweise den Boden zu berühren und dann wieder schön nach oben in die Ausgangsposition zurückzugehen. Wie gesagt, das ist eine sehr ähnliche Bewegung wie ein Ausfallschritt, nur ist es eben
unilateral, sprich einbeinig. Wir können uns nochmal besser auf den Zielmuskel konzentrieren. Und wir haben eben die Erhöhung dabei, was das Ganze nochmal anspruchsvoller macht.
Ja.
Was ist deine Nummer 5?
Da könnte man, jetzt könnten sich die Geister wieder streiten. Da der Split Squat beziehungsweise der fußerhöhte Einbein-Kniebeuge sozusagen ja ein Squat ist, könnte man auch wieder sagen, jetzt könnte man wieder sagen, die Top 1 von Lutz, der Squat, ist auch relativ weit vorne. Aber ja, das ist auch immer so eine Definitionsfrage. Ich habe es als Squat-Muster drin. Mhm. Und ob ich jetzt bilateral die Kniebeuge mache oder unilateral mache, ist erstmal da für mich gar nicht mal so relevant, weil der Vorteil an der unilateralen Geschichte ist einfach, du hast mehr Stabilisation, das heißt, der Gluteus Medius wird noch mehr involviert und du kannst halt viel mehr mit dem Oberkörper arbeiten. Wenn das Gewicht auf deinem Rücken ist, hast du kaum eine Chance. Und je mehr ich die Last nach vorne kriege und die Last weiter weg ist von meinem Gesäß, desto mehr habe ich natürlich die Möglichkeit, ja, mein Gesäß zu belasten. Aber ich bin ehrlich, ich habe es nicht auf der Top 5.
Ich will noch ganz kurz was zu meiner noch dazu sagen, noch einen kleinen Tipp. Wenn du es jetzt nicht an der Multipresse machst, du machst es mit Kurzhanteln, würde ich dir empfehlen, du hältst dich mit deiner anderen Hand irgendwo fest. Wenn du es beispielsweise an der Multipresse machst, halt dich rechts und links irgendwo fest. Warum? Gerade wenn es natürlich am Ende extrem anstrengend wird, und das wollen wir ja, wir wollen ja immer sehr nah ans Muskelversagen trainieren, wird es natürlich irgendwann eine Sache von, okay, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen Power, aber ich krieg's koordinativ nicht mehr hin, weil ich ständig schwanke. Und das hast du eben dann ziemlich gut gelöst, wenn du dich ein bisschen festhältst, dann hast du das Problem ja ad acta gelegt und du kannst dich dann wirklich wieder auf die Zielmuskulatur trainieren.
Auf den Punkt gehe ich dann gleich nochmal ein.
Da bin ich sehr, sehr spannend.
Also ich muss ehrlich sagen, für mich eine Übung, die absolut unterschätzt ist, sind die Ausfallschritte. Und wenn du einen Ausfallschritt auf einem kleinen Stepper machst, mit Gewicht in Vorhalte, also Gewicht quasi oben, und du machst dann einen Ausfallschritt nach hinten, so dass deine Hüfte im Endeffekt weit weg ist von deinem Fuß, ohne dass das Knie groß nach vorne geht, dann hast du eine extreme Hüftlatz. Und der Weg deines Gesäßes wieder in die Streckung nach vorne ist sehr, sehr, muss dein Gesäß sehr viel leisten. Und der Vorteil ist, rein theoretisch, wenn ich den Fuß nicht wieder aufstelle, kann ich das dann quasi in einer Einbeinbewegung machen, ohne dass ich wieder im beidbeinigen Stand bin. Das heißt, ich stehe auf dem Brett, mache einen Step nach hinten, gehe runter richtig tief, bis das Knie fast den Boden küsst und drücke mich aus dieser Position wieder nach oben. Und ich verspreche euch, wenn ihr diese Übung mit ordentlichem Gewicht macht, werdet ihr euer Gesäß spüren, wie ihr es schon lange nicht mehr gespürt habt. Und dann könnte man da auch wieder eine Variation reinbringen. Man könnte eine leichte Überkreuzbewegung nach hinten machen. Einen sogenannten Crusty Lunge. Und das ist halt das Schöne an diesem Ausfallschritt. Du hast einfach ein ganz simples Setup und kannst sehr, sehr viel aus dieser Übung rausholen. Wäre du wieder beim bulgarischen, oder sagen wir, beim fußerhöhten Kniebeuge immer etwas brauchst, wo du deinen Fuß drauf ablegst, das brauchst du bei dem Ausfallschritt nicht und das kannst du überall machen.
Das ist richtig.
Und du hast halt
auch viele... Sehr interessant.
Ja?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe tatsächlich den Ausfallschritt, natürlich kenne ich die Übung, aber ich habe es noch nie nach hinten weg gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich den Ausfallschritt mache, dann mache ich es wahrscheinlich aus anderen Gründen, nicht um den Po zu trainieren. Deswegen habe ich es immer nur nach vorne gemacht. Auch hier muss ich sagen, bei mir wäre es nämlich Platz 6 der Ausfallschritt gewesen. Aber ich habe es noch nie rückwärts gemacht, noch nie, immer nur vorwärts.
Ja, und die bulgarische Kniebeuge, wenn ich wirklich noch mehr rausholen würde, würde ich auch mit vorne Fuß erhöht machen, weil du natürlich dann tiefer kommst. Das Problem ist immer, der limitierende Faktor ist bei vielen, die sehr beweglich auch in der Hüfte sind und auch eine gute Einbein-Kniebeuge haben, beziehungsweise fußerhöhte Kniebeuge haben, dass dann der Boden im Weg ist und das Knie natürlich nicht weiterkommt. Und du kannst dann immer noch ein bisschen mehr rausholen. Problematisch wird es aber dann wieder, und da kommen wir zu dem Punkt, den du gesagt hast. In der Multipresse mit Händen unterstützt oder wenn ich eine Safety-Squat-Bar habe. Mhm. Eine Safety-Squat-Bar müsst ihr euch so vorstellen, das ist eine lange Hantel, die hat nochmal so U-förmig quasi nach vorne mit Polstern, und die könnt ihr euch einfach quasi auf den Rücken legen und müsst die nicht mal umgreifen, weil die bleibt einfach liegen. Und dann könnt ihr vorne, wenn da Griffe sind oder generell ihr euch irgendwo festhalten könnt, könnt ihr noch Stabilität aufbauen. Und wir haben ja in unserer Podcast-Folge gesprochen, je stabiler wir arbeiten, desto mehr Kraft kann ich aufwenden, weil dann nicht andere Sachen limitierende Faktoren sind. Und da wichtigsten Punkt, klar wollen wir Muskelversagen haben, um Muskeln zu vergrößern und beziehungsweise zu trainieren. Aber der einfachste Weg ist dahin, der mechanische Reiz. Und das ist natürlich, je größer die Last, desto mehr werde ich Muskelfasern rekrutieren müssen. Das heißt, wenn ich eine Kniebeuge mache, dann könnte ich rein theoretisch, und da gibt es glaube ich keine Arbeit zu, eine Headfield-Kniebeuge machen. Oder ein Russian Belt Squat. Weil ich da natürlich die Hände noch nutzen kann, um mir Stabilität zu nutzen, und ich glaube zu wissen, dass gewisse Powerlifter das in ihren Trainingsplänen haben, wenn sie in so einer Hypertrophiephase sind, um noch mehr Fleisch zu bekommen, um noch stärker zu werden. Weil das ist so eine Anekdote am Rande. Je mehr Fleischmuskelmasse du hast, desto größer ist auch dein Potenzial, Kraft später zu produzieren. Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der aussieht wie ein Lauch, nicht stark sein kann. Aber jemand, der halt viel Muskelmasse hat, kann rein vom Potenzial her stärker sein als jemand, der aussieht wie ein Lauch. Ja? Deswegen gibt es dann oft diese Situationen, wo Gewichtheber, Kraft-3-Kämpfer halt dann auch wirklich auch Muskelwachstum trainieren, um halt noch ein bisschen mehr Fleisch zu haben, um dieses dann noch mehr zu kräftigen. Ja. Das nochmal so am Rande. Das heißt, ich würde immer eine Variante wählen, wo ich hohe Stabilität habe.
Ja? Das stimmt.
Und das Setting einfach ist. Aber ja, das finde ich auch immer cool, wenn man sich dann austauscht, weil da kriegt man nochmal neue Ideen. Ne? Hätte ich jetzt auch so überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Am Ende ist es wirklich halt wichtig, dass man die Dinge abdeckt, um alles zu trainieren. Jetzt habe ich eine Frage an dich, Tommy. Trainierst du manchmal in der Abduktionsmaschine?
Ja, aber habe ich aktuell ziemlich runtergefahren. Früher habe ich das zweimal die Woche trainiert, weil ich zwei Beintage habe. Aktuell mache ich es aber in Anführungszeichen noch einmal, nämlich wenn ich die hintere Kette trainiere und lasse es bei der vorderen Kette komplett raus. Da habe ich dann die Adduktion, das heißt das Zusammenführen, und bei der hinteren Kette habe ich dann das Abspreizen, habe ich die Abduktionsmaschine dabei. Wie sieht es da bei dir aus?
Also ich muss sagen, ich habe sie definitiv drin, weil das doch manchmal so ein Punkt ist, der so ein bisschen vernachlässigt wird. Aber, und da möchte ich dann auch den letzten Punkt auch mit einleiten. Ich sehe leider sehr oft, dass da extrem mit Schwung gearbeitet wird. Die Leute ballern dann sehr, sehr viel Gewicht drauf, verändern auch die Position. Die gehen teilweise raus aus dem Sitz. Da möchte ich halt dann jetzt gleich auch mal mit dir diskutieren, was du so für Fehler siehst. Und ich nutze diese Übung deswegen, weil ich halt weiß, gerade bei mir, ihr wisst ja, dass ich diese Hüftproblematik habe, dass ich brauche einfach diese Abduktion, damit ich mehr Platz und Spielraum in meiner Hüfte habe. Und ich nutze die halt total gerne und teilweise auch sehr gerne einfach so als Warm-up, dass ich in der Endposition, das heißt, wenn ich die Beine maximal für meine Verhältnisse abgespreizt habe, einfach mal 20 Sekunden halte. Und glaubt mir, wenn ihr das macht und geht raus, ihr fühlt euch direkt ein paar Schritte gehen, viel entspannter in der Hüfte, falls ihr so ein Steifigkeitsgefühl habt. Und so nutze ich halt definitiv diese Position. Ich würde einfach mal sagen, fangen wir doch mal mit dem Thema an und diskutieren ganz kurz darüber, was siehst du häufig für Fehler bei dem Training des Gesäßes?
Also
Du meinst jetzt auf die Abduktion bezogen?
Nee, generell.
Viel zu viel Schwung, viel zu wenig Kontrolle. Das heißt, ja, viel Gewicht wird bewegt, was hier erstmal, würde ich sagen, gut ist. Aber wenn du es halt 0,0 kontrollieren kannst, dann wirst du eben nicht den maximalen Benefit haben und wahrscheinlich wird relativ schnell der Punkt kommen, dass du gar nicht mehr vorankommst, weil eben auch Schwung irgendwann begrenzt ist. Und gerade wenn du eine zierliche Frau bist, die jetzt keine 120 Kilo hat, wie jetzt ein richtig starker Mann, wird eben auch dann irgendwann mal Schwung vorbei sein, weil einfach auch der Schwung nicht mehr zieht. Das heißt, es ist viel zu wenig Kontrolle mit viel zu viel Schwung und Hauptsache irgendwas nach oben wegbewegt, also irgendwie den Po versucht nach oben zu bewegen, dann kommen sie überhaupt nicht mehr in die volle Kontraktion rein. Das heißt, die Hüfte wird überhaupt nicht mehr richtig gestreckt, weil es viel zu viel Gewicht ist. Dann lassen sie gefühlt das Gewicht einmal komplett nach unten krachen, weil sie können es hier überhaupt nicht halten. Dann bei der Abduktionsmaschine fällt mir immer wieder auf, dass da meiner Meinung nach zu viel Zeit verplempert wird. Sie machen ja vor allem dieses neue TikTok abduktieren, das heißt, du stehst nach vorne weg, du stehst, dann musst du dich mit dem Oberkörper, das heißt, du sitzt nicht mehr an dem Polster, sondern du stehst gefühlt und legst extrem weit nach vorne, weil man dadurch so viel besser den Po ansteuern würde, was auch überhaupt nichts bringt. Das heißt, hier machen sie viel zu viel Sätze und auch hier bei der Abduktion, wie du es eben schon schön gesagt hast, ich würde jetzt im Training, für mich persönlich würde ich jetzt keine 20 Sekunden anpeilen, aber was ich sage, um eben auch hier die komplette Kontrolle zu haben, halt mal in der äußersten Position, halt mal 2 bis 3 Sekunden und dann geh wieder kontrolliert für das Gewicht wieder zusammen und dann wieder schön nach außen führen, aber in diesen 2 bis 3 Sekunden eben wieder auch in der äußersten Position halten. Und dann eben auch beim Kickback, was wird hier verwendet oder was ist da ein Fehler? Es wird überhaupt keine Scheibe beispielsweise unten verwendet. Das heißt, du lässt ein bisschen Bewegungsradius liegen und hier wird einfach auch viel zu viel Gewicht verwendet und ja, so gefühlt wird daraus eine Ganzkörperübung gemacht. Hauptsache irgendwie das Bein nach hinten treten regelrecht, aber auch hier wieder komplett ohne Kontrolle. Wie siehst du das? Was sind da so deine Hauptfehler, wo du immer wieder siehst? Und was wir zu Beginn schon gesagt haben, dieses unendlich viele mit kleinsten Bändern sich daran aufhalten, bloß den Po auch wirklich voraktiviert zu haben, 25 Minuten lang.
Ja, also ich denke, der größte Fehler ist erstmal, dass die Leute sich übernehmen beim Gesäßtraining. Dann der zweite Punkt, den ich oft sehe, ist einfach, der Bewegungsradius ist viel zu gering. Um das Gesäß zu trainieren. Ich habe schon wirklich wilde Sachen gesehen. Ich habe manche Frauen gesehen, die einfach ein Training sich nur dem Hip Thrust gewidmet haben, teilweise nur oben 5 cm bewegt haben, Hauptsache sehr viel Gewicht. Ich muss sagen, ja, in dem Winkel super stark und auch haben dann auch immer ein tolles Gefühl im Gesäßmuskel, weil sie ja in der Endposition der Kontraktion arbeiten. Ist ja klar, da wo die Muskeln am meisten dann arbeiten müssen, dass ich dann ein größeres Gefühl habe. Aber die lassen so viele Sachen dann da, dort liegen und wenn sie Pech haben, haben sie dann teilweise Irritationen in der Muskulatur, weil sie die ganze Zeit diese Kontraktionsmuster quasi trainieren. Und deswegen bin ich immer ein großer Fan von ganzen Bewegungsradius trainieren. Kommt aber immer drauf an, was dein Ziel ist. Also ich habe auch Phasen, wo ich dann teilweise nur diese Position trainiere, also winkelspezifisch. Dann, was natürlich auch immer auffällt, den hast du ja schon angesprochen, ist, dass dann aufgrund vielleicht auch der Tatsache, dass zu viel Gewicht genommen wurde, mit Schwung gearbeitet wird. Und was viele nicht bedenken, ist, beim Schwung entstehen höhere Kräfte. Aber, und das ist halt das Entscheidende, du nutzt ja den Schwung nicht für die Exzentrik, das heißt nicht für die nachgebende Phase, sondern nutzt das, um das Gewicht zu bewegen. Aber die abbremsende Phase, die Exzentrik, muss ja das, was du mehr leistest, auch jedes Mal wieder abfangen. Das heißt, dass da gar nicht die Muskeln teilweise in der Lage sind, das, was du produziert hast, abzufangen. Ja? Und dann kommt es teilweise zu großen Verletzungen, nämlich Bänderverletzungen. Und wenn du am Gesäß mal eine Sehnenverletzung hast, das ist richtig unangenehm. Oder wenn du zu viel Spannung im Gesäßmuskel hast, durch die Hüfte gehen so viele Nervenenden Und wenn dann halt Spannung auf diesen Nervenenden ist, dann hast du dann die Leute, die dann sagen, oh, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Hüftschmerzen, das zieht teilweise bis zum Bein runter. Und das liegt halt oft einfach daran, dass der Muskel einfach zu fest ist. Ne? Und dann, das liegt aber daran, dass sie halt einfach nicht den Muskel komplett in seinem Bewegungsradius trainieren. Ja, das sind so mit so die Hauptsachen, die ich sehe. Oder halt, was auch meines Erachtens ein Fehler ist, dass sich halt zu viel mit so kleinen Kackübungen aufgehalten wird im Warm-up und dann teilweise auch die Leute sagen, ja, du musst die Mobility-Übung machen, um das zu erreichen. Nee, werd erstmal stark, weil das schadet definitiv keinen. Schwachsein schadet definitiv. Und dann glaub mir, deine Beweglichkeit wird auf jeden Fall besser. Dann natürlich kannst du darüber nachdenken, auch Mobility-Übungen sowas einzubauen, um halt natürlich deinen Oberschenkel in alle Himmelsrichtungen zu bewegen. Aber für viele ist es einfach ist es gar nicht interessant, seinen Oberschenkel in alle Himmelsrichtungen zu bewegen. Und deswegen sage ich, konzentriere dich auf das Wesentliche. Tommy und ich haben da jetzt auch wirklich viele Übungen dir gegeben, die du integrieren kannst. Eine Sache, die ich noch vielleicht mal ansprechen würde zum Abschluss. Wie würdest du etwas ins Training integrieren und vielleicht auch mit Sätzen und Wiederholungen mal festlegen?
Auf die Woche gesehen?
Genau.
Dein Ziel ist, maximal den Gluteus
genau
zu trainieren? Okay, alles klar. Also dann würde ich sagen, wir gehen dreimal die Woche ins Fitnessstudio, trainieren, also wir werden definitiv dreimal den Gluteo, also dreimal pro Training durchführen die Woche. Natürlich muss man hier aufpassen, dass wir uns einfach hier nicht komplett abschießen. Das heißt, du kannst nicht dreimal die Woche maximal Hip Thrust machen. Finde ich sehr schwierig. Es wird auch sicherlich hier ein paar Ausnahmen geben, sondern ich würde das eher ein bisschen immer angepasst machen. Das heißt, einmal extrem schwer, einmal vielleicht im höheren Wiederholungsbereich. Vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, in verschiedensten Winkeln mal die Hip Thrust machen. Aber wie gesagt, ich würde definitiv dreimal die Woche pro trainieren, wenn dein Ziel ist, maximal pro zu trainieren. Und dann würde ich eben, wie gesagt, gucken, was regenerativ drin ist. Dreimal die Woche ist für mich absolut kein Problem. Ruhig ansetzen. Ist natürlich schwer. Einer kommt mit sechs Sätzen pro Training, reicht es aus. Andere brauchen ein bisschen mehr. Wenn ich aber dreimal die Woche trainiere, dann würde ich wahrscheinlich mal so mit 15 Sätzen die Woche starten, 12 bis 15 Sätze die Woche. Aber es ist natürlich sau schwer. Einige brauchen wirklich nur 9 Sätze die Woche und andere brauchen ein bisschen mehr, weil sie noch unerfahren sind, die Muskeln nicht richtig ansteuern können. Aber wichtig ist eben, hier rauszuhören, du solltest keine Angst haben, vor dreimal die Woche dein Po zu trainieren, wenn das dein absolut höchstes Ziel ist. Der Po soll wachsen, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich, du kannst dich nicht in jedem Training komplett ins Nirvana schießen, weil dann wirst du dich eher an die Wand fahren. Aber allgemein sehe ich kein Problem da drin, die Woche dreimal deinen Po zu trainieren, angepasst an deine Regenerationsfähigkeit und an dein ganzes Alltag oder an dein ganzes Leben bedingt. Wie siehst du das, Lutz?
Also, es kommt ja, wie gesagt, immer auf das Ziel drauf an. Und wenn wirklich einer das Ziel hat, halt maximal sein Gesäß entwickeln zu wollen, dann würde ich natürlich auch bei einer 3-Tage-Strategie so wie du vorfahren. Und ich würde mich, glaube ich, jeglicher Methode bedienen. Ich würde in allen verschiedenen Wiederholungsbereichen arbeiten. Ich würde mindestens einmal in der Woche ins Muskelversagen gehen, also halt auch wirklich das Ganze mal ausreizen. Würde einmal die Woche maximal schwer arbeiten, also im sehr niedrigen Bereich, damit ich halt auch wirklich weiß, das Gesäß wird stärker. Dann würde ich in so einem mittleren Bereich arbeiten, zwischen 6 und 12 Wiederholungen. Und wie du schon gesagt hast, ich würde immer gar nicht so sagen, dass der Muskel den Muskel noch nicht richtig aktivieren, weil der Muskel ist definitiv aktiviert. Da kann man sich nicht gegen wehren. Das, was aber du glaube ich, meinst, ist die Bewegungs Der Bewegungsablauf ist vielen einfach noch nicht bewusst. Also die Motorik ist nicht da. Und deswegen benutzen sie dann halt teilweise andere Muskeln oder merken die mehr. Das heißt zum Beispiel, wenn dann hast du mehr Rücken oder hast mehr hintere Oberschenkel.
Genau, also ich wollte damit sagen, beispielsweise, ich glaube, wir beide können das auch definitiv so bestätigen. Ich habe auch schon vor 5 Jahren mal das Gewicht beim Bizeps-Curl bewegt wie heute. Da war aber auch wahrscheinlich sehr viel Hüftstreckung und Hüftbeugung mit dabei. Richtig. Und das meine ich damit. Also einige werden einfach den Po, also in dem Fall den Po, einfach noch nicht so gut trainieren können, weil sie einfach diese Verbindung, also diese Muscle-Mind-Connection einfach noch nicht hinbekommen und deswegen gleicht so viel aus. Das ist richtig, was du gesagt hast.
Genau, also der Muskel arbeitet definitiv, nicht falsch verstehen. Was der Tommy meint, ist halt im Endeffekt, dass ihr den einfach noch nicht richtig nutzt, um die Bewegung, die wir zielführend brauchen, noch nicht so richtig umsetzen könnt. Das ist halt einfach eine Lernkurve, die man hat als Mensch und dementsprechend, je öfters du etwas machst, desto besser wirst du einfach da drinnen und je effizienter und stärker wirst du auch. Das ist halt ein Prozess der Konstanz und deswegen würde ich das halt einfach so machen. Aber, und da kommen wir zum Aber, ich glaube, Tommy, wir zwei hatten mal die Diskussion, bei einer Frau und einem Mann würde ich da definitiv ein bisschen anders vorgehen.
Frauen können mehr vertragen.
Genau, die können viel, viel mehr Volumen ab, weil sie einfach viel besser regenerieren. Das ist sogar meines Erachtens eine eigene Folge. Und deswegen würde ich bei Männern vielleicht eher sagen, man macht halt nur 2 Tage wirklich Gesäßfokus und hat an dem 3. Tag dann vielleicht ja, mehr Hamstring oder was weiß ich, das Gesäß arbeitet zwar auch mit, aber der Fokus liegt beim 2. Tag zwischen den 2 Gesäßtagen halt eher auf anderen Beinmuskeln als jetzt auf dem Gesäßmuskel. Und ja, ich denke, wir haben heute wieder sehr viel Input. Ich möchte aber eine Sache noch sagen, wenn ich ein maximales Gesäß haben will, und das hat der Tommy schon eben gerade angeschnitten, zählen Ernährung, Alltag, Regeneration, Flüssigkeitshaushalt, all diese Dinge.
Und vor allem als Frau, wie du schon sagst, Kalorien. Wenn du Muskeln aufbauen willst, also wenn du auf gut Deutsch so einen richtig schönen Schinken haben willst, dann musst du eben auch mal ein paar Kalorien dem Körper geben, dass da überhaupt was wachsen kann. Du kannst noch so hart trainieren, du kannst perfekt schlafen. Wenn nicht genügend Kalorien und Eiweiß vorhanden ist, dann bringt der ganze Spaß nichts. Oder nicht in dem Ausmaß, wie du es dann auch verdient hast.
Genau. Wenn ihr Fragen an uns habt, vielleicht Ideen für Themen habt, vielleicht jemanden kennt, der auch Lust hätte, mit uns mal in der Expertenrunde zusammenzusitzen oder du generell irgendwelche Fragen an uns hast, bitte schick die zu uns und bewerte bitte unseren Podcast, weil das natürlich sehr wichtig ist in der Reichweitengewinnung und du würdest so uns kostenlos sehr helfen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bleibt stark und gesund. Bis bald, euer Lutz.
Und Tommy, macht's gut. Bleibt gesund.
Ciao.